pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Letztes Wochenende haben wir abgestimmt. Und das Nein zur Umweltverantwortungsinitiative ist sehr klar ausgefallen. Doch die Einigkeit über politische und gesellschaftliche Gräben hinweg werden immer seltener. Die Gesellschaft ist gespalten, die Stimmung im Keller. Man redet einfach nicht mehr miteinander. Das sind die Aussagen, die von Politikern und den Medien schon fast wie ein Mantra wiederholt werden. Doch was ist, wenn genau die Gräben, die Spaltung, Teil einer lebendigen Demokratie sind? In dieser Folge Nebelspalterinnen wagen wir den Perspektivenwechsel. Kann eine polarisierte Gesellschaft trotzdem noch einen hohen Zusammenhalt haben? Am Mikrofon ist Maria Rachel Cano. Und vis-à-vis von mir sitzt Camilote.
Ich würde sagen, ich starte gerade. Und zwar habe ich einen Blick hinter die Schlagzeilen geworfen mit der Frage, sind wir denn tatsächlich so polarisiert, wie immer behauptet wird? Und ja, es gibt Gräben in unserer Gesellschaft. Ich glaube, für das braucht man keine Analyse. Der, wo wir sicher auch du und ich oft darüber geredet haben, ist der Geschlechtergraben. Aber einfach damit ihr euch das in den Zahlen vorstellen könnt, was heisst denn Polarisierung? Wenn man sich jetzt zum Beispiel Mann und Frauen anschaut, 2010 war noch jede dritte Frau links gewesen. Heute ist es schon jede zweite. Bei den Männern war es so, 2010 war jeder dritte Mann rechts gewesen. Heute sind es 43%. Das Ganze sieht man ja natürlich auch in den Abstimmungen. Je nachdem zum Leidwesen der Frauen oder der Männer. Zum Beispiel die Autobahnabstimmung. Dort haben ja die Frauen tatsächlich die Abstimmung versenkt. Anders bei der AHV, wo es um die Erhöhung des Frauenrentenalters gegangen sind. Dort haben wir fast sogar noch einen Graben gehabt zwischen den Frauen. Aber das sind so typische Beispiele, wo man so die Polarisierung jetzt würde sehen bei den Geschlechtern. Die Gesellschaft aber hat sich auch noch anders polarisiert. Und zwar, wenn man sich die Selbsteinordnung anschaut auf dem politischen Links-Rechts-Spektrum. Also ganz einfach, wenn ihr jemals schon eine Umfrage ausgefüllt habt, dann wird gefragt, wie links oder wie rechter sind. 0 ist links, 10 ist rechts, oder je nachdem.
11.
11. Könnt ihr euch dort ja, selber einschätzen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, seit 1995 haben sich eben die Wähler zu den politischen Pol bewegt. Also die Mitte ist in dem Sinn immer kleiner geworden. Für Parteien sieht es aber auch nicht gut aus. Die haben ja, schon lange nicht mehr so wenig Sympathie gehabt wie aktuell. Und wenn man sich also all die Zahlen anschaut, ja, wir haben uns rein aufgrund von dem, kann man sagen, polarisiert.
Und das, was wir ja jetzt in Frage stellen, ist das generell etwas Schlechtes? Weil das ist immer das, was ja mitschwingt. Wir haben uns polarisiert, eben wir reden nicht mehr miteinander. Und wir sind jetzt der Frage nachgegangen, kann denn eine polarisierte Gesellschaft trotzdem noch einen höheren Zusammenhalt haben? Und Gami, auch dazu hast du Zahlen.
Und zwar geht es um eine Studie, die Sotomo gemacht hat, das im Auftrag von Feldschlössli für uns der perfekte Anlass, um beim Podcast Bier zu trinken.
Aber kein Feldschlössli.
Aber kein Und zwar ganz, ist wirklich eine sehr, sehr spannende Studie. 65% der Leute sagen, der Zusammenhalt in der Schweiz ist schwach oder eher schwach. Es gibt in ganz vielen Feldern kein Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Am wenigsten, wenn man die Leute fragt, ist der zwischen links und rechts, zwischen reich und arm, zwischen Schweizer und Ausländer oder zwischen Stadt und Land.
Also zwischen links und rechts staunt mich jetzt wie nicht so. Aber was ich speziell finde, ist, hier wird jetzt das Geschlecht nicht genannt.
Ja, das ist spannend. Also es ist in der Studie natürlich drin. Das sind jetzt sozusagen die, wo man sagt, hat es am wenigsten Zusammenhalt, aber ganz perfekt ist es bei den Frauen und den Männern schon auch nicht. Aber das Ganze ist nicht so schlimm, weil die direkte Demokratie, die heilt nämlich alles. 71% der Leute finden nämlich, dass die direkte Demokratie die Menschen wieder zusammenbringt. Und die Menschen wieder zusammenbringen, ich glaube, das ist so der Inbegriff, den die Leute haben, so bisschen, wenn sie sich Demokratie vorstellen.
Die haben dann noch ein bisschen, viel Bier getrunken. Wo sie einen, das finde ich hoch, 71%.
Findet, dass ja, die direkte Demokratie die Menschen wieder
zusammenbringt. Wissen die, wie Demokratie funktioniert?
Das ist ja genau das, was wir heute diskutieren. Weil was ja immer so ein bisschen zusammenfällt mit der Demokratie, ist ja auch, dass es darum geht, einen Konsens zu finden. Also der Konsens wird betont, das sollte so ein bisschen das Endprodukt sein vom demokratischen Diskurs. Wir haben alle unsere Meinungen gesagt und dann finden wir eben den Kontext.
Der Konsens.
Der Konsens. Aber das ist ja schön daran, wenn man sich so ein bisschen im wissenschaftlichen Feld bewegt. Es gibt Theorien, die natürlich gegensätzliche Thesen aufstellen.
Genau, und also, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, der Markus Somm hat in seinem Somms Memo diese Studie auseinandergenommen, analysiert. Und er hat dort eine These vertreten, die ich gefunden habe, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und ich bin auf die Suche gegangen nach dem theoretischen, ja, sag mal, Background. Und ich bin fündig geworden. Und zwar der agonistische Pluralismus. Und bevor ihr abschaltet, es ist nicht so kompliziert, wie es klingt, aber die Philosophie hat manchmal gerne komplizierte Sachen. Gut, diese Theorie vertritt nämlich genau das Gegenteil, was du jetzt gesagt hast, Gami.
Also nicht der Konsens?
Nein, Demokratie sollte sozusagen nicht den Konsens suchen, sondern der Konflikt. Und die Idee ist, dass eigentlich Konflikte entstehen durch verschiedene Vorstellungen von Gruppen, wie die Gesellschaft sollte gestaltet werden. Und solche Gruppen haben oft auch das «Wir gegen die denken», also eben die Spaltung, die man auch immer spürt oder die Rede ist in der Gesellschaft. In dieser Theorie geht es aber eben um die Akzeptanz von diesen Konflikten, weil sie sagt, sie sind nicht unauflösbar und werden nie ganz aus einer Gesellschaft verschwinden. Aber die Konflikte, die ausgetragen werden, dürfen nicht zerstörerisch sein. Also nicht mit der Absicht, den politischen Gegner komplett aus der Debatte auszuschliessen. Und wer hat die Theorie vertreten?
Ich kann gerne wissen, wer ist die schlaue Person gewesen, die auf Konflikt aus ist?
Genau, wer ist ein bisschen streitsüchtig? Das ist Chantal Mouffe, also Begründerin von dieser Theorie. Sie ist Politikwissenschaftlerin und politische Philosophin, wer hat es gedacht. Und sie nennt eben ihren Ansatz der agonistische Pluralismus. Und es ist ein System, in dem es zwar harte politische Auseinandersetzungen gibt, aber alle Kontrahenten als legitime Gegner anerkannt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt von ihrer Theorie. Dabei verbindet sie zwei bereits bestehende Konzepte. Und einerseits ist das der Agonismus. Und das ist eine Theorie, die eigentlich sagt, dass der Konflikt notwendig und ein produktives Element ist von der Demokratie. Und andererseits der Hegemonie-Theorie. Und die besagt, dass eine Gesellschaft immer um die Vorherrschaft bestimmter Ideen und Gruppen ringt. Also keine Ordnung ist dauerhaft stabil, weil es immer irgendjemand gibt, der um die Macht wird kämpfen.
Wo kann man denn so ein bisschen die Frau Mouffe einordnen? Ist sie eine Linke oder ist sie eine Rechte?
Bauchgefühl sagt ja, eher links zu verordnen. Und sie wäre aber vor allem einem Postmarxismus zuordnen. Also nicht dem Marxismus, muss man nicht so mit grossen Augen anschauen. Und der unterscheidet sich dahingehend vom Marxismus, dass bei diesem Streitprozess, also bei dieser Demokratie, geht es eben nicht um eine Endlösung, wie das im Marxismus der Fall ist, wo ja die klassenlose Gesellschaftsziel ist. Aber sie ist ebenfalls maßgeblich beeinflusst vom Denker Carl Schmitt, der die Idee geprägt hat, dass das Wesen vom Politischen in einem Freund-Feind-Denken liegt. Und sie übernimmt den Gedanken, indem sie sagt, dass Politik eigentlich von Gegensätzen geprägt ist.
Das ist jetzt mein Stichwort, um das ein bisschen auch ein bisschen Praxis von unserer Schweizer Politik zu bringen.
Tu das. Tu die Leute, hol mich wieder auf den Boden runter.
Grundsätzlich der Konflikt bei uns. Wir haben Konflikt, das haben wir vorher gehört, wir haben Polarisierung. Der wird ja bei uns in der direkten Demokratie ausgetragen. Ja. Dort viermal im Jahr mit doch ein paar Abstimmungen tun wir den Konflikt miteinander austragen. Trotzdem haben wir ja eine Konsensdemokratie. Wir haben in der Regierung haben wir Konkordanz, was ein Widerspruch ist von dem, was wir in dem Sinn vorher gehört haben. Also, wir haben die polarisierte Gesellschaft mit ihrem Konflikt, wo sie aber halt in der direkten Demokratie austreibt. Und gleichzeitig wollen wir aber in der Regierung so die Konkordanz haben. Man muss gemeinsam mit den grössten Parteien, die dort vertreten sind, auch eben Polparteien, die ja wie ein Argument sind für Polarisierung, eine gemeinsame Lösung finden, die man dann gemeinsam auch vertritt.
Genau, also man tut im Bundesrat ja gemeinsam eine Meinung vertreten und nicht jeder Bundesrat für sich allein.
Jetzt, wenn wir ein über Polarisierung reden, oder? Das ist immer ja so negativ konnotiert. Ich meine, niemand will Polarisierung. Das ist bis also, ganz, ganz Schlimmes.
Bis die Nebelspalterinnen kommen.
Weil es gibt tatsächlich Argumente, die für Polarisierung sprechen. Wie stell dir vor, wie langweilig wäre Demokratie, wenn es keine Polarisierung gäbe. Weil es mobilisiert.
Muss eine Demokratie spannend sein?
Wäre wie nicht schlecht, weil wenn nämlich niemand daran teilnimmt,
ist
schwierig. Und im Sinne der Teilnahme kann man wirklich sagen, hey, wenn du polarisierende Themen hast, die die Leute ja auch bewegen, weil sonst würden sie nicht polarisieren, es bewegt sie in ihrem persönlichen Leben, dann nehmen sie daran teil.
Stell dir vor, es wäre Demokratie und niemand geht abstimmen.
Ist genau.
Wow, wär, die dürfen wir gerne zitieren.
Wäre genau das. Das andere ist, du hast dadurch, dass eben auch Polparteien bei uns sehr, sehr stark sind, gleichzeitig in der Regierung eingebunden, kannst du auch sagen, man hat eine gewisse Entscheidungsblockade jetzt im Bundesrat. Stichwort zum Beispiel EU.
Ja.
Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, weil du musst dir vorstellen, der Bundesrat widerspiegelt ja in dieser Zusammenstellung grundsätzlich auch eine Bevölkerung. Und gerade in der EU-Frage würde ich sagen, sind wir mega polarisiert und es gibt eben nicht per se den Konsens, sondern wir müssen zuerst mal noch herausfinden, was wir dort wollen und das machen wir mit einer Abstimmung. Und wenn dann der Bundesrat halt sich nicht entscheiden kann, dann ist das einfach ein Zeichen von, wie sie unserer Gesellschaft aussieht und gar nicht aus meiner Sicht so ein Problem, sondern es heisst, wir müssen den Konflikt austragen in der direkten Demokratie.
Und wenn er dann austreibt ist und wir darüber abgestimmt haben, ist der Konflikt dann gelöst?
Das ist eben das Schöne daran, kommen wir nachher noch ein bisschen zu dem, aber das ist eben der Zusammenhalt von der direkten Demokratie, dass wir sagen, hey, wir tun das austragen und nachher ist die Sache gegessen. Die Mehrheit hat entschieden, wir haben alle darüber diskutieren, streiten, machen und tun, aber der Entscheid ist gefallen und alle, die wollen, haben sich beteiligen können und wir können sozusagen zum nächsten Konflikt übergehen. Ich meine, jetzt trotzdem, das Ganze oder mit diesen Konflikt kann man ja auch immer sagen, dass das ein bisschen eine Gefahr ist für den demokratischen Konsens. Wenn man sagt, oder das sollte das Ziel der Demokratie sein, Konsens zu finden, wie das einige Theorien auch machen, könnte man ja solche Kritik äußern, dass man den Konflikt, die Spaltung und alles ein bisschen überbetont. Das gefördert in dem Sinn überhaupt die Möglichkeit, einen Konsens zu finden. Wir haben nämlich dann vielleicht nicht mehr einen rationalen Dialog und das wäre ja genau das, was wir brauchen, um Kompromiss zu finden, anstatt dass man eben Konflikt in dem Sinn einfach als Dauerzustand anschaut in einer Demokratie. Wie siehst du das?
Also das, was du jetzt gerade sagst, es gibt auch viele berühmte Denker, die also genau das vertreten, so zum Beispiel der Jürgen Habermas oder auch der John Rawls argumentieren, dass eben Demokratie nicht nur aus Konflikt besteht, sondern von gemeinsamen Normen und rationalem Diskurs. Wir können aber da erwidern, dass der rationale Konsens oft eigentlich nur eine verdeckte Form von der Machtausübung sei, weil er alternative Positionen ausschließt. Also das ist jetzt so ein bisschen angelehnt an Foucault. Aber wenn man das so sieht, dann ist Politik nur noch wie bloße Verwaltung und die echten Alternativen, also die Wahlmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, die verschwinden. Und also die MOVE sagt sogar, dass das eine Gefahr ist für die Demokratie, weil es politische Differenzen unsichtbar macht. Also eine gesunde Demokratie sollte keine Angst haben vor einem Konflikt.
Und das ist ja genau das, was die direkte Demokratie macht, von Verfassung aus. Oder? Sie zwingt uns ja, den Konflikt viermal im Jahr an der Urne zu bestreiten. Also man könnte ja wie fast sagen, zwangsweise Konflikttherapie, wo die Bevölkerung muss über sich ergehen lassen. Trotzdem, gerade nach dem Sonntag, nach den Abstimmungen, hat man manchmal schon das Gefühl, in der direkten Demokratie muss das jetzt sein, dass man zum x-ten Mal zum Beispiel über Umweltinitiativen abstimmt? Ist es nicht irgendwann mal genug, den Konflikt an den Urnen auszutragen? Oder müssen wir jeden Konflikt, den wir haben, an den Urnen austragen? Und da ist auch meine Frage, wie sieht denn Ihre Theorie in der Praxis aus? Oder ab wann ist ein Konflikt noch nützlich und ab wann wäre zum Beispiel sogar auch schädlich für die Demokratie?
Also ich glaube, immer wieder über das gleiche Thema oder ein ähnliches Thema abzustimmen, das ist wie an und für sich, würde ich sagen, nicht schädlich für die Demokratie. Es ist höchstens ein bisschen mühsam. Mhm. Aber auch das, wir sehen es, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, da hat sich ja auch in der Gesellschaft sehr viel plötzlich verändert. Auch wie sie, sagen wir mal, die Armee gesehen in der Schweiz, wie die finanziell sollten unterstützt werden. Darum ist es auch sinnvoll, dass sie immer wieder während der Abstände darüber abstimmen, über ähnliche Themen.
Das ist ja das, was die Leute auch an der Demokratie vergessen. In der Demokratie hast du das Recht, wenn nicht sogar die Pflicht, auf Entscheid immer wieder zurückzukommen.
Ja, zu
und zwar dann, wenn sich die Umstände geändert haben.
Ja. Ja. Das ist auch ganz viel hängt davon ab, also wenn die Initiative zum Beispiel lanciert wird und wenn sie dann zur Abstimmung kommt, schon dort, wenn dort Jahre dazwischen liegen, kann eine Initiative, die super Aussicht am Anfang hatte, am Ende ganz schlecht. Also zum Beispiel da die Impfpflicht oder Impfverbot.
Ja,
die war ja auch so eine, die in der Zeit, wo Corona voll am Wüten war, dann hat die vielleicht noch eine Chance gehabt, aber wo nachher das im 24 ist vorbei war, ist das einfach wie kein Thema mehr gewesen. Und das ist auf der einen Seite, sagen wir mal, die Art von Konflikt, die würde ich wie noch als positiv anschauen, dass wir immer wieder darüber abstimmen.
Wann wäre denn ein Konflikt eben nicht mehr nützlich?
Also, sie, die MOVE, hat wie zwei Unterscheidungen. Sie redet eben von dem Agonismus und dem Antagonismus. Und der Antagonismus, wie es schon sagt, ist ein bisschen der Gegensatz vom Agonismus. Und er sagt, also er ist eigentlich wirklich ausgerichtet auf Zerstörung. Also der Konflikt ist ausgerichtet auf Zerstörung. Das heisst, der politische Gegner wird entweder eliminiert oder delegitimiert. Und Beispiel dazu sind Faschismus, Extremismus, die dort reingehen, weil das eigentlich immer den Gegner eliminiert.
Ja, es geht nicht um den Konflikt auf einer inhaltlichen Ebene auszutragen.
Nein, genau. Es geht immer darum, das Gegenüber, also ich sage es jetzt wirklich so, auszulöschen. Mhm. Und weil für sie halt Politik wie nie abgeschlossen ist und es kommt auf das zurück, was wir vorher diskutiert haben, mit immer wieder darüber abstimmen, werden aber auch immer wieder die bestehenden Machtverhältnisse hinterfragt. Und das zwar auf eine Art und Weise, nicht wie es der Marxismus will, so in einer Revolution, sondern eben im Rahmen von der Demokratie oder von den demokratischen Möglichkeiten.
Und wenn wir jetzt vom Agonismus reden, oder? Das ist das, was du vorhin gesagt hast, das fördert ja den Konflikt, aber in dem Rahmen, dass man sich eben gegenseitig anerkennt.
Genau, ja.
Also das Ziel, oder, das wäre dann eben der Wettstreit, den man hat, um die besten möglichen politischen Ideen.
Genau, und so hat man zum Beispiel im Wahlkampf echte Alternativen. Sie unterstützt zum Beispiel auch explizit also Protestbewegungen. Also weißt du, so, dass man geht, protestieren und natürlich Debatten.
Das Ganze wie du vorhin gesagt hast, es geht ja eben so ein bisschen darum, bestehende Machtverhältnisse auch zu hinterfragen. Mhm. Könnte jetzt ein revolutionär tönen.
Ja, hat doch ein bisschen den Touch, ja.
Aber es ist nicht.
Nein, es ist nicht. Es ist wirklich, es geht eben darum, dass man in diesem demokratischen Rahmen drinnen bleibt und dort drinnen ja,
die Konflikte
arbeitet.
Genau. Löst. Und weißt du, wenn ich das so höre, ich habe am Samstag ein leicht dramatisches Erlebnis gehabt.
Ja.
Und zwar, ich bin auf Konstanz gegangen und...
Bist du dort shoppen? Mega dramatisierend.
Ich bin dort ein bisschen lädeln, durch die Altstadt und plötzlich kommt eine Demo. Und ich dachte, ich bin aus Zürich raus, ich wäre froh, wenn es nicht auch noch sonst da irgendwann passiert und ich gehe. Eine Demo gegen rechts. Und es war alles dabei gewesen. Wirklich alles dabei gewesen, von Oma gegen rechts, dann ist die Internationale gesungen worden. Es sind ganz viele Plakate gewesen, hauptsächlich gegen den Friedrich Merz. Oder? Und dann sind wir jetzt gerade bei dem Beispiel Deutschland, wo es eben nicht mehr um den demokratischen Diskurs geht, dass man den Konflikt so miteinander diskutiert, sondern man sieht, man hat in Deutschland hat man als Linke hat man Abstimmungen im Bundestag hat man verloren.
Ja.
Es geht um den Machtverlust, den man dort gesehen hat. Und man sieht, man hat plötzlich nicht mehr die Deutungshoheit. Und in dieser Demo gegen Recht ist genau das schön zu tragen gekommen, oder? Man versucht, den politischen Wettbewerb zu unterbinden, indem man den anderen, also die anderen Parteien, sei es jetzt CDU oder auch die AfD,
delegitimiert,
oder? Und man will sich einfach nicht mit diesen Konflikten in der Gesellschaft, wie jetzt zum Beispiel gerade in Deutschland die Migrationsfrage, auseinandersetzen, die aber eben ja nicht weggehen, wie wir ja vorher gehört haben, die sind ja Teil von unserer Gesellschaft, die muss man nicht einfach aussitzen, sondern sie werden immer da sein und man muss sich mit denen auseinandersetzen. Und genau ist ja das, was dort nicht passiert.
Und das Spannende ist ja, gerade im Beispiel Deutschland, finde ich, passiert sogar das Gegenteil. Also umso mehr, dass die Brandmauer gegen rechts erhalten bleiben will, umso mehr fällt sie zusammen. Also das finde ich eine interessante Beobachtung, dass genau, und das sagt sie auch, also wenn man das versucht, tut das eigentlich extremistische Positionen stärken.
Und es ist genau das, was man ja dann sieht beim Konsens. Man sagt, es geht um den Konsens, aber es geht eigentlich um die Erhaltung der Macht, weil in Deutschland geht es ja nicht mehr darum, dass der Konsens, blöd gesagt, das ist, was die Mehrheit im Bundestag ist, wo ja auch die Mehrheit der Bevölkerung repräsentiert, sondern das ist, was die Parteien, die an der Macht jetzt sind, wollen. Das ist ihr Konsens. Das, was die anderen wollen, ist eben kein Konsens. Und das ist ja das, was sie sich so dann zum Beispiel als Fortschrittskoalition ja bezeichnet haben, oder wir sind die Guten, alles andere, das ist rechtsextrem, das geht ja nicht.
Aber das, was du jetzt so beobachtet hast, das ist eben die Hegemonie-Theorie. Also, dass eigentlich alle politischen Parteien sich immer darum kämpfen, wer hat jetzt eigentlich Deutungshoheit. Und das siehst du jetzt so in Deutschland sehr gut. Ich möchte aber noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Und zwar ist die Frage, die ich mir gestellt habe, wie sieht der Fortschritt aus in dem Verständnis von der Demokratie, das jetzt die MUF beschrieben hat? Also bei der Konsensdemokratie ist mir das wie klar. Also dort ist das Ziel, den Konsens zu fördern und den Konsens zu erreichen. Und
das dann, ist der Fortschritt.
Das ist der Fortschritt. Aber was ist der Fortschritt in Ihrer Theorie?
Ohne ihre da zu nahe zu treten oder
aber
so.
Aber meine Frage dich.
Meine Interpretation, oder? Der Konsens, das ist eines. Das andere ist, was ist Fortschritt? Und das ist dann, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie soll sich unser System, und das ist in unserem Fall jetzt in der Schweiz, die direkte Demokratie weiterentwickeln. Das ist für mich der Fortschritt, den wir haben. Und dass wir die Diskussion führen, das siehst du ja auch in der Praxis, oder? Stände mehr abschaffen. Ist zum Beispiel immer wieder etwas gekommen, gerade wenn wir sind bei Machtverhältnissen hinterfragen, kann man sich die Frage stellen, ist es noch richtig, dass Kantone so viel Macht haben? Oder? Und dann sind wir eben bei Weiterentwicklung, wir führen den Diskurs, braucht es mehr Unterschriften zum Beispiel für eine Volksinitiative?
Ja.
Das wäre auch eine Frage von der, wie soll sich die direkte Demokratie entwickeln oder eine Idee, sie auszuweiten. Oder? Ich meine, wir könnten über noch ganz, ganz viel mehr abstimmen. Wir könnten ein Finanzreferendum haben. Wir könnten auf Bundesebene auch ein Gesetzesreferendum haben. Wir könnten darüber reden, dass man auch über Verordnungen kann abstimmen kann. Das ist für mich dann der Fortschritt, wenn wir sozusagen, wir haben die Institution und wir stellen uns die Frage oder haben den Konflikt darüber, wie soll die sich weiterentwickeln.
Die Gefahr, die ich sehe, wenn du das so sagst, ist, wenn wir jetzt darüber abstimmen würden, dass wir die Initiative abschaffen.
Könnten wir machen.
Und wäre das dann ohne Weiterentwicklung?
Das wäre eine Weiterentwicklung, weil du hast natürlich im Rahmen dieser Institutionen hast du den Konflikt ausgetragen, der ja in dem Fall würde bestehen, oder?
Aber gleichzeitig schaffst du das Mittel ab, das dir den Einfluss gibt auf die Entscheidung.
Das kannst du so sehen, dass du sagst, ja, bin ich grundsätzlich auch deiner Meinung, würde ich ja nie befürworten. Aber wenn du als Gesellschaft sagst, wir haben einen Konflikt, dass wir darüber Uneinigkeit haben, ob die Bevölkerung so viel soll mitentscheiden oder ob es nicht besser wäre, zum Beispiel bei dieser, wenn man sagt, Entscheidungsblockade, wenn mehr Macht beim Parlament und beim Bundesrat wäre, das ist ein Konflikt, den wir austragen müssen. Und wenn man tatsächlich dann so entscheidet, dann wäre das in dem Sinn von der Demokratieentwicklung ein Fortschritt.
Oder alle Unterschriften sind gekauft, es hat wie keinen Wert mehr. Das wäre vielleicht auch noch Argumentation.
Das wäre auch noch Argumentation. Ich finde den immer ganz gefährlich, weil man muss sich immer überlegen, gerade die Beispiele, weißt, die ich genannt habe, oder zum Beispiel mehr Unterschriften für die Volksinitiative, Stände mehr abschaffen. Es geht immer darum, Minderheiten zu schützen. Und das ist ja das, was die direkte Demokratie besser kann als jegliche andere Form. Du würdest immer nur eine Minderheit benachteiligen. Ob es jetzt 100'000 Unterschriften sind oder 200'000, das spielt für die Gewerkschaften, für die SVP,
keine Rolle.
Für Wirtschaftsverbände, das spielt absolut keine Rolle.
Aber für die jungen Grünen vielleicht schon.
Ja, unterschätzt die nicht. Aber dann hast du plötzlich den Apparat, musst du dahinter haben, um überhaupt können so Sachen,
die Hürde wird viel grösser.
Wird Hürde, oder? Darum im Gegenteil, wir sollten sie eher erweitern, damit wir können sagen, wir haben im Rahmen von diesen Institutionen sogar noch mehr Möglichkeiten, die Konflikte auszutragen. Vielleicht können wir noch ein
bisschen
abgeschreiben, aber können wir noch ein bisschen zu anderen bisschen Vorwürfen, in Zusammenhang mit der MUF und ihrer Theorie, man könnte ja den Vorwurf vorbringen, dass wir ja das, was sie betont, oder dass wir sie denken und dass das eben ja das Wesen von der Politik ist und wenn wir uns in dem bewegen, dass das ja gerade populistische Bewegungen, Parteien können stärken, dass wir eben im Konflikt ja die einzelnen Gruppen gegeneinander sozusagen antreten.
Und ich würde sagen, das stimmt auch, also dass die Theorie der Populismus eher noch befürwortet als andere Theorien, zum Beispiel eben, wo mehr auf Konsens ausgerichtet ist. Ich glaube, wichtig ist, dass sie wirklich den Populismus nicht absolut ablehnen. Das Ziel ist aber, dass man den Populismus eigentlich in die demokratischen Bahnen kann lenken. Also anstatt einfach zu sagen, wir wollen das nicht in unserer Gesellschaft, sagt man, okay, jetzt tun wir das in einen demokratischen Prozess rein. Und dann hat laut ihr der Populismus absolut Platz in der Gesellschaft, ist sogar teilweise wichtig. Und das ist natürlich sehr, sage ich mal, eine kontroverse Theorie.
Vielleicht lassen wir uns mal kurz darüber reden, was ist denn eigentlich Populismus.
Also das ist schon mal eine grosse Frage. Das könnte noch ein langer Podcast werden. Nehmt euch, hockt mal her.
Es gibt wie, wenn man sich die Frage stellt, oder ist der Populismus gefährlich und wieso gibt es den überhaupt und was ist das? Eine Theorie aus der Politikwissenschaft sagt zum Beispiel, dass Populismus überhaupt hervorkommt, ist zurückzuführen auf ein Politikversagen in der Demokratie.
Also inwiefern?
Also du hast die Parteien, die an der Macht sind, die greifen nicht die Themen auf, die die Bevölkerung bewegt. Und darum hast du überhaupt die Möglichkeit, dass es zu so populistischen Parteien kommen, die eben halt nicht Teil jetzt von der Regierung sind oder von der Macht, dass sie dort überhaupt können, das Politikversagen nutzen und auch den Zuspruch bekommen. Was es dann sagt, ist, wenn du natürlich die Parteien aber in die Regierung einbindest, dann ist es so oder so kein Problem, weil System bändigen sie dann und dann sind wir eben wieder beim Kontext.
Das ist ja so eine These, die man bei der AfD würde vertreten.
Die also, wir als Schweizer würden vertreten, aber wenn man auf Deutschland schaut, die vertreten eher die andere Theorie und die sagt, Populismus und auch populistische Parteien, das ist eigentlich die Vorstufe von der Diktatur. Also heavy, oder?
Sie sagen, und warum?
Sie sagen, in dem Sinn, populistische Parteien sind die Einstiegsform von einer extremen Partei und es würde dann darauf rauslaufen, dass man will System umwandeln, Demokratie abschaffen, es richtet sich gegen die liberale Demokratie. Das ist so die andere Theorie, die man da hat.
Also insofern stimmt es, dass die, sagen wir mal, die Parteien so gesagt salonfähig werden, aber
du unterstellst ihnen natürlich auch gerade gleichzeitig, dass sie die Diktatur anstreben, wenn sie an der Macht sind.
Okay, das ist die andere. Und jetzt mal so die Frage oder der Blick auf die Schweiz gewendet. Wie sieht es in der Schweiz aus und der Populismus? Haben wir eine populistische Politik, Gami?
Man muss ja sagen, eben, es gibt die Polarisierung, es gibt die Gräben, aber die stützen sich ja immer auf handfeste Probleme. Stichwort zum Beispiel Migration. Es wird dort immer der Vorwurf zum Beispiel gebracht, die SVP hat dort total populistische Ansichten, oder zum Beispiel jetzt wäre es als Beispiel jetzt in Deutschland, aber das ist ja genau das, was für die erste Theorie spricht, dass es eben das Politikversagen ist, dass man die Probleme nicht löst, man hat handfeste Probleme und darum kommt es überhaupt zu so, in dem Sinne kann man sagen, populistische Vorschläge oder auch, dass populistische Parteien einen Zulauf haben.
Ist Populismus aber nicht auch ein Mittel, wie kommuniziert wird?
Das wäre dann, wenn du es siehst, aus der Sicht von der Kommunikationswissenschaft. Oder? Jeder kann populistisch kommunizieren, wegen dem bist du aber nicht per se populistische Partei. Okay. Oder? Das wäre der Unterschied. Wenn wir beim Populismus auf Sinn von der Parteien so ein bleiben in der Schweiz, oder? Wir haben Populismus aufgrund von handfesten Problemen, die Politik auch versagt hat, wo wir bis heute keine Lösungen dafür gefunden haben. Aber es hat nichts mit einer kulturellen Entfremdung zu tun.
Wir müssen so keine Lösung finden. Wir müssen den Konflikt suchen.
Das Entscheidende aber, wieso man auch locker kann über den Populismus, zum Beispiel in der Schweiz, hinwegsehen, ist, wir haben viermal im Jahr Abstimmungen und es sind immer wechselnde Mehrheiten. Du kannst an einem Tag zwei Sachen gewinnen, eine verlieren und du gewinnst sie immer in einer anderen Konstellation. Also es ist nie jemand nur am Verlieren, sondern eben wir haben da die wechselnden Mehrheiten und wenn du dann dazu sagst, das soll eine Vorstufe sein von Diktatur, merkst du, dass die Theorie nicht gerade handfest ist.
Also auch wenn die SVP viel und gerne in die Opposition geht, funktioniert ja unsere Demokratie eben nicht so, dass wir Opposition per se haben, wie es jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall ist.
Genau, es ist also in dem Sinn, gerade die wechselnden Mehrheiten ist das absolute Argument gegen den Populismus. Und darum würde ich eben sagen, der Populismus ist auch nicht Gefahr, sondern eher, wenn man in einer Demokratie den Entscheid nicht mehr kann akzeptieren. Dann reden wir von Delegitimation, oder? Und darum zurückkommen auf die Studie, die ich angesprochen habe von Feldschlössli. 69% finden, und das ist ein gutes Zeichen, dass Entscheide von der direkten Demokratie akzeptiert werden. Sehr hohes Vertrauen in die Demokratie, vor allem in die direkte Demokratie. Etwas, was spannend daran ist, eine Mehrheit der SVP findet, dass Abstimmungsentscheide zu wenig respektiert werden. Jetzt müssen wir aber nicht Panik schieben, sondern es ist ein sehr gesundes Zeichen für unsere Demokratie, weil dort richtet sich ja gegen das Parlament und gegen den Bundesrat. das Misstrauen. Es ist überhaupt nicht so, dass man sagt, in der Bevölkerung hat man nicht akzeptiert, dass zum Beispiel die Masseneinwanderungsinitiative angenommen worden ist, sondern man merkt, dass das, was die Bevölkerung, den Konflikt, den sie ausgetragen haben, nachher nicht wie akzeptiert wird, was man ausgetragen hat.
Ja, das, ich finde, das ist schon ein wichtiger Teil, den man immer wieder sieht, in so nach den Abstimmungen, wie man zusammen noch anstoßen, zum Beispiel nach der Elefantenrunde mit dem Gerhard Pfister, das letzte Mal Parteipräsident von der Mitte. Und ich finde, der kommt es gut zum Ausdruck, dass man zwar noch vorher sich gestritten hat, aber das per se nicht heisst, dass man den Entscheid nicht akzeptiert. Und ich glaube, das wäre einer der Kardinalfehler, wenn man dort so in die Richtung gehen würde wie die USA. Wenn ich dort drüber schaue, das sehe ich sehr problematisch, wenn man fährt auf entscheiden, primär einfach mal sagen, ja, das stimmt nicht. Und wenn das, also die Institutionen wirklich angreifen, dort tust du nämlich genau an diesen demokratischen Prozessen, dann tust du an dieser Bahn, die ja die MUF nennt, dann tust du an denen rütteln. Das heisst nicht, dass sie nicht kritikwürdig sind, aber grundsätzlich die Akzeptanz und das Vertrauen muss man darin haben, dass eine direkte oder allgemein eine Demokratie überhaupt kann funktionieren kann.
Und das wäre, jetzt sind wir vielleicht gerade mal beim Fazit, bevor wir zum Schluss noch über die Rolle der Medien reden. Frage, oder kann polarisierte Gesellschaft trotzdem noch einen höheren Zusammenhalt haben? Ja, die Studie, die Umfrage, die sagt ja das gerade selber, eben die 71% finden, dass die direkte Demokratie die sorgt für Zusammenhalt.
Die kennen einfach alle die Theorie nicht. Die denken einfach alle, Demokratie ist gleich Konsens, ist gleich Frieden. Also das ist meine These.
Ja, aber das ist ja genau das, wo man könnte sagen, dass man dann, dass irgendwo ein Widerspruch ist. Oder du brauchst den Konflikt, damit Demokratie funktioniert. Und der Zusammenhalt geht, oder der Konflikt fördert
den Zusammenhalt.
Oder Konflikt ist notwendig für die direkte Demokratie und die direkte Demokratie fördert aber nachher auch den Zusammenhalt.
Es erinnert mich ein bisschen wie eine Beziehung. Also, du musst schon streiten miteinander, dass du einander gerne haben kannst. Geht ein bisschen in die Richtung?
Es geht ein bisschen in die Richtung. Bevor wir aber zum Beziehungspodcast werden, zum Schluss noch die Rolle der Medien, dieser ganzen Frage von Polarisierung, Konflikt und Konsens. Die Studie sagt nämlich auch etwas zu dem. Und zwar hat man die Leute gefragt, was trägt denn zu dem Zusammenhalt bei? Und die Medien sind als Letztes genannt worden.
Also ich bin einfach froh, sind wir nicht als Erstes genannt worden bei der Frage, was trägt zu der Spaltung bei? Das hätte ich mir noch vorstellen können. Und ich muss sagen, nicht ganz unberechtigt. Weil die Frage, die ich mir gestellt habe, ist jetzt, wir haben die, sage mal, zwei Theorien, die zwei Lager. Die eine Seite der Konsens, der im Mittelpunkt gestellt wird, auf der anderen Seite haben wir eben, sage mal, den Konflikt, der im Mittelpunkt steht. Und je nachdem, welche Theorie das man jetzt in den Vordergrund stellt, finde ich, wird sich auch die Rolle vom Journalismus verändern. Weil wenn man wirklich sagt, hey, in der Demokratie ist der Konsens das oberste Gut und wir müssen aus Gesellschaft an den Konsens zusammen herarbeiten, dann sollten die Medien so die Berichterstattung gestalten, dass sie eben nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen und irgendwelche reisserische Geschichten schreiben. Aber das machen wir, wie wir alle wissen, doch noch sehr gern.
Ja, weil wir uns ja genau auf den Standpunkt stellen, dass es den Streit und den Konflikt ja braucht. Und unsere Aufgabe ist es ja, den Konflikt aufzuzeigen. Ja. Weil nur so kannst du ja offene Diskussionen führen und nicht sagen, wir tun so, als wäre alles gut und auf das können wir uns einigen und alles andere tun wir ausblenden, sondern im Gegenteil, wir haben die Aufgabe, den Streit aufzuzeigen. Das ist auch die Polarisierung, die wir natürlich in der Gesellschaft haben, die nachher auch dazu führt, dass die Leute teilnehmen an den Abstimmungen und wir wirklich können sagen, das hat einen Nutzen, die Konflikte auszutragen.
Das Schöne ist an dieser Theorie, und ich sage jetzt so bewusst an dieser Perspektive, ist, dass sie einen anderen Blick auf die Polarisierung werfen. Weil ich bin auch eine von denen, die das gerne wiederholt, oh ja, man ist so gespalten in der Gesellschaft und man kann nicht miteinander diskutieren. Und wenn man das ein bisschen so anschaut und sagt, hey, wir sind nicht gleicher Meinung. Und es ist gut so. Dann bekommt die, ja, sage ich mal, selbsterfüllende Prophezeiung, die wir alle auch immer aufbeschwören, bekommt die etwas weniger Macht und bekommt auch vielleicht, sage ich mal, einen positiven Aspekt, den man dem Konflikt abgewinnen kann.
Das sind wunderbare Schlussworte.
Merci, Kami. Gut, also dann heisst, wir müssen beenden. Ja, ich schaue auf die Zeit. Wir sind natürlich wieder drüber. Aber das war sehr eine sehr spannende Diskussion. Ich hoffe nicht zu theoretisch, dass Gami hier ein bisschen auf den Boden von der Praxis bringen und euch bis zum Schluss mitnehmen. Das war es mit Nebelspalterinnen. Tut uns euch bewerten und wenn es euch gefallen hat, euren Freunden von uns erzählen. Ihr gehört uns nächste Woche wieder am Dienstag, am 6. Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.